Gut, dann können wir heute wieder beginnen. Das Thema, das uns beschäftigt und ja, über das ich etwas weitergehen möchte, zu dem es mir ein Anliegen war, zuzurüsten, war das Thema der Verkündigung. Und beim Nachdenken hatte ich schon mehrfach gesagt, dass eben oft hier das Problem weniger in der ja, in den Fähigkeiten liegt, sondern oft eher in der Einstellung. Und so lag es mir am Herzen, einen Text zu betrachten, wo uns eine biblische Diensteinstellung beigebracht wird und ganz speziell zum Dienst der Verkündigung, in dem Paulus eben seine eigene Diensteinstellung offenlegt, darlegt, weil er eben sich und sein Werk verteidigen muss. Und das kommt uns damit zugute, dass wir uns das zum Vorbild nehmen können. Und mein Appell nochmal, dass wirklich auch jeder diese Bereitschaft dann auch an den Tag legt, sich selbst zu überprüfen, ist das wirklich ein Punkt, wo ich Wachstum brauche? Und dann, wenn nötig, vielleicht auch darüber, entweder einfach diese neuen Gedanken oder anderen Gedanken anzunehmen oder auch wirklich vielleicht über manches Buße zu tun, ist mein Anliegen für mich, für uns, dass das wirklich hier das Wort seine Wirkung entfaltet. Wir sind immer noch im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 4 und wollen heute den Text betrachten von 2. Korinther 4, Vers 7 bis 2. Korinther 5, Vers 10. Und grob kann man diesen Abschnitt darauf zusammenfassen, dass uns dort speziell zu zwei Punkten Dinge weitergegeben worden, nämlich eine richtige Einstellung zur eigenen Schwachheit und eine richtige Einstellung zur Ewigkeit. Und in Verbindung damit, wie das eben auch unsere Art, dem Herrn zu dienen und von ihm zu zeugen, beeinflusst. Und ich möchte zuerst die Verse lesen, die speziell für den ersten Punkt wichtig sind. Und das ist 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 12. Die werde ich einmal vorlesen. Dort schreibt Paulus: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Unsere ersten Verse nochmal, also Paulus schreibt das, weil er sich gezwungen sieht zu verteidigen, weil er angegriffen wird und damit letztlich auch das Evangelium. Und in diesem Zuge hat er davor viel über die Botschaft geredet, die er verkündet und warum sie herrlich ist. Und nun beginnt er über seine eigene Schwachheit zu reden. Und das wahrscheinlich deshalb, weil er wohl auch dafür angegriffen wurde, dass er eben ja keine besonders Ehrfurchts gebietende Persönlichkeit darstellte in all seinen Leiden. Er geht viel darauf ein in diesem Brief und beschreibt, was ihm alles widerfährt, wie er vertrieben wird und verfolgt und gesteinigt und ja, wie er einfach leidet im Dienst und tut immer wieder betonen, aber das gehört dazu, das ist eher eine Bestätigung als etwas, was man gegen mich verwenden könnte. Es bestätigt jemanden als Diener des Herrn, wenn er in diesem Dienst auch leiden muss und auch bereit ist, diese Leiden zu tragen. Und hier gibt er uns Gründe dafür auch, warum das nötig ist. Im Vers 7 schreibt er nämlich: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Der Schatz ist das Evangelium, also die Botschaft, von der er vorher gesprochen hat. Dieser Schatz, also dieses Wort, das dem Menschen die Möglichkeit offen gibt, ewiges Leben und Frieden mit Gott zu bekommen. was wir beim letzten Mal hatten, was dem Menschen Vergebung seiner Sünden bewirkt, wenn er es hört, annimmt und darin glaubt. Das ist ein Schatz, den er in Händen trägt. Und er sagt, dieser herrliche Schatz, den hat Gott mit Absicht in irdene Gefäße gelegt. Nun, was ist ein irdenes Gefäß? Ein irdenes Gefäß, also aus Ton letztlich. Ein Gefäß aus Ton, und das ist eben im Vergleich zu anderen besonders billig, zerbrechlich und nicht besonders wertvoll eben. Ein irdenes Gefäß. Und die Frage ist, was symbolisiert das nun? Nun, dass dieser Schatz absichtlich in diese schwachen und wertlosen Gefäße gelegt ist. Und er sagt uns auch, warum? Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das heißt, der Schatz liegt extra in einem Gefäß, damit seine Herrlichkeit umso mehr davon abstrahlt. Ein Bild davon wäre ein Diamanten, den man auf ein schwarzes Samt legt, damit man umso mehr eben diesen Diamanten funkeln sieht. Und warum? Damit die Kraft von Gott sei. Praktisch gesehen heißt das, Schwachheit ist kein Problem. Was wären Schwachheiten? Schwachheiten wie, sei es mangelnde Ausdrucksfähigkeit oder mangelnde, wie bei Paulus eben, dass er scheinbar für andere nichts darstellt. Und manch einem kann das ein Problem bereiten. Oh, wer bin ich schon, dass ich jetzt den anderen etwas sagen soll? Aber Paulus sagt, nein, genauso gehört das. Gott will schwache Gefäße benutzen, um damit seine Botschaft weiterzugeben, um damit diesen Schatz weiterzugeben, damit wirklich sichtbar wird, dass es diese Botschaft ist und er ist, der am Ende den Unterschied macht. Gott gefällt es gerade, jemanden zu benutzen, der sich nicht richtig ausdrücken kann und damit jemanden zum Glauben zu führen, dass umso mehr sichtbar wird, dass es nicht die Person war, die ausschlaggebend war, sondern die Botschaft. Und da gibt es manche Beispiele in der Bibel, wo Gott extra Menschen mit Schwachheiten nimmt. Und eine Stelle möchte ich nur mal aufschlagen, wo wir das speziell von Mose lesen. In 2. Mose 4, Verse 10 und 11. Dort wird geschrieben, also Gott gab dem Mose an dieser Stelle den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, und Mose antwortet, Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann, ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht, oder wer hat ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr, so geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Selbst Mose sah auf seine eigene Schwachheit, aber wir sehen an vielen Stellen, das muss sein, damit einerseits Mose und auch die Menschen wissen, es ist wirklich Gottes Kraft, die hier wirkt. Und so gibt es viele andere Beispiele. Ein Beispiel davon wäre Gideon. Gideon, einer der Richter, der auch dem Volk Israel eben als Anführer Rettung verschaffen sollte. Und von dem wird, ich will jetzt nicht alle aufschlagen, von dem wird immer wieder angesprochen, dass er furchtsam war. Sogar ein furchtsames Herz ist nicht etwas, was einen unbrauchbar macht, sondern wenn man sich dennoch in die Hand Gottes befiehlt, ist es eben auch eine Schwachheit, die der Herr überwinden kann. Ich schlage es doch kurz auf, Richter 6, eine Schwachheit, die der Herr überwinden kann, und auch dann uns besonders zeigt, wenn man eben aus seiner Furchtsamkeit dennoch dazu befähigt wird, Zeugnis zu geben und jemanden wirklich zum Herrn zu führen, dann zeigt es auch umso mehr, okay, das hat wirklich Gott getan. Es war wirklich Gottes Kraft nötig. Das wird an mehreren Stellen betont, unter anderem in Richter 6, Vers 27. Dort steht extra, da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte, weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Ein anderes Beispiel, was wir dann lesen, ist, dass Gideon, ihr kennt die Geschichte mit dem Vlies, also ich erzähle es nur nach, er legt dann dieses Vlies aus und will damit quasi ein Wunder von Gott erzwingen, mit dem er ihm sagen soll, was er tun soll. Beziehungsweise, es stimmt nicht mal, Gott hat ihm schon gesagt, was er tun soll. Und er fragt dadurch noch zweimal nach, ob er das ganz sicher tun soll. Was auch einfach von dieser Furchtsamkeit zeugt. Und auch später, in Kapitel 7, Vers 10, heißt es wieder, also Gott gibt ihm den Auftrag, ich lese noch Vers 9. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu ihm, steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass dein Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen. Also immer wieder wird diese Furchtsamkeit betont. Ein anderes Beispiel für Schwachheit wäre zum Beispiel Jephtha, der nächste Richter. Bei ihm ist es eine niedrige soziale Stellung, die extra hervorgehoben wird. In Richter 11, Vers 1 lesen wir, nun war Jephtha, der Gileaditer, ein tapferer Held, aber er war der Sohn einer Hure. Er war völlig ausgeschlossen daher von der Gesellschaft. Und so gebraucht aber auch Gott diesen Mann trotzdem für seine Zwecke. Und nur um es noch zu nennen, Jeremia sagt extra, er war zu jung. Und auch da sagt Gott, sag nicht, ich bin zu jung. Und auch wenn man sich andere Vorbilder aus der Kirchengeschichte ansieht, bei Whitfield war es, er hatte ein Schielauge. Das sieht man auch oft auf den Bildern, dass ein Auge immer irgendwo nach oben schaut. Also auch eine Sache, die manch einem dann doch den Freimut nehmen kann. Bei Spurgeon wird immer wieder betont, dass er krank und ja in manch einer Biografie auch, dass er übergewichtig war. Und solche Dinge begleiten eben alle, die Gott gebrauchen will. Und von solchem sollen wir uns nicht entmutigen lassen, denn Gott legt extra diesen Schatz in solche irdenen Gefäße wie uns, in schwache Menschen wie mich oder in dich, gibt uns das in die Hand, Menschen sein Wort zu verkünden, damit umso sichtbarer wird, dass die Kraft letztlich von Gott kommt und nicht von uns. Ein Bild, wie ich mir das manchmal vorstelle, wenn dieser Schatz etwas Leuchtendes ist, und wenn ich den dann in ein Tongefäß gebe, je schwächer es ist, also je mehr Risse es vielleicht hat, desto mehr leuchtet dann auch die Herrlichkeit dieses Schatzes aus diesem Gefäß hervor. Ein kleines Bild dafür. Und umso mehr wir unsere Schwachheit auch sehen und erkennen, umso mehr wird auch uns bewusst, dass es Gottes Kraft ist, die wirklich am Wirken ist. Und dieser Gedanke wird dann so fortgeführt. Ich lese nochmal Vers 8. Also wieder in 2. Korinther 4, Vers 8. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Also nun beschreibt uns Paulus, dass Gott darum nun extra Situationen herbeiführt, die seine Schwachheit offenbar machen, ganz besonders. Seine Schwachheit und darin auch genauso Gottes Kraft. Wir werden und das sind jetzt auch immer so Wortspiele. Wir werden bedrängt, aber nicht erdrückt. Und dieses bedrängt, das ist einfach, also es kommt Druck auf uns, aber der zerdrückt uns nicht. Also es ist so ein Wortspiel, es ist Druck da, aber nicht zu viel, dass wir daran zugrunde gehen würden. Und genauso auch die zweite Aussage, die wird nämlich von der Elberfelder Übersetzung deshalb so wiedergegeben, wir sehen keinen Ausweg, sind aber nicht ohne Ausweg. Und Schlachte gibt es eben so weiter. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Also einfach beschreibt es immer, wir kommen immer an den Rand und an die Grenze unserer Möglichkeiten. Wir kommen dahin, wo wir sagen müssen, okay, ich bin am Ende. Ich sehe keinen Ausweg. Aber weil wir auf Gottes Kraft vertrauen, kann er trotzdem sagen, aber da ist ein Ausweg. Ich sehe ihn zwar nicht, aber es ist einer da und es wird einer kommen. Und umso mehr wird nachher Gott die Ehre gegeben werden. Genauso die nächsten Dinge. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Also genau die Dinge, die auch ihm dann vorgeworfen werden, dass er eben so eine schwache Gestalt abgibt. Wie kann es sein, dass der Bote Gottes so verfolgt wird? Ja, er wird verfolgt, aber gerade in seiner Verfolgung wird sichtbar, dass er nicht verlassen wird von Gott. Er wird sogar niedergeworfen, aber er kommt nicht um. Also er wird sogar gepackt, er erleidet wirklich etwas. Er entkommt nicht immer, aber er wird bewahrt vor dem Letztendlichen, dass sie ihn wirklich aus dem Weg räumen, bis Gott eben, ja, solange Gott ihn noch gebrauchen möchte. Und gerade in all diesen Leiden wird umso mehr Gottes Kraft sichtbar. Wird er nicht verfolgt worden, wird er nicht sehen, wie er von Gott bewahrt wird und so weiter. Gott führt Paulus und jeden extra in Situationen und glücklicherweise bei uns nicht immer gleich in Verfolgung und so weiter. Aber er führt uns extra in Situationen, in denen wir merken, okay, ich bin am Ende. Ich bin am Ende mit meinen Möglichkeiten. Und einfach das zu wissen, sollte ermutigen, wenn man in so eine Situation kommt, wenn man merkt, okay, ich kann nichts tun, und das kann man jetzt auch wieder auf die Verkündigung übertragen, wenn man sagt, ich merke, ich richte nichts aus. Komme an einen Punkt, wo ich merke, okay, ich schaff's nicht, die Person zu überzeugen, oder es dringt nicht durch, was ich sage. So ist auch das so eine Situation, in die Gott führt und uns darin zeigt, ich bin es, der den Ausschlag gibt am Ende. Nicht du. Und das zeigt uns einfach, diese Situationen sind nicht falsch, es läuft nichts unbedingt schief, wenn das so ist, sondern das gehört dazu. Und anstatt in die Verzweiflung soll uns das ins Gebet treiben. Und das letztendliche Ziel des Ganzen ist, dass du auf jeden Fall am Ende wirklich von ganzem Herzen sagen kannst, ich bin so schwach, das hat wirklich Gott getan, was hier jetzt Gutes in dieser Person passiert ist. Und die richtige Einstellung zu unserer Schwachheit. Und wie gesagt, wirkliche Erkenntnis der eigenen Schwachheit wird ganz besonders daran deutlich, wie und wie viel wir beten. Gebet. Das ist das größte Zeichen unserer Abhängigkeit von Gott. Wenn wir, ja klar, jeder Christ weiß, er soll beten, aber je mehr wir wirklich erkennen, okay, es klappt wirklich nichts, wenn Gott nicht wirkt, desto mehr werden wir auch gedrängt werden zu beten. Und deshalb auch meine Herausforderung, gerade für unser Thema in der Verkündigung: fang wirklich an, täglich zu beten, gerade wenn du auch merkst, es klappt bei dir nicht so, wie du es dir wünschen würdest, dass Gott dir an diesem Tag eine Gelegenheit gibt, sein Wort zu verkünden, dass er dein Herz vorbereitet, dass er dir die richtigen Worte gibt und dass er auch das Herz deines Gegenübers vorbereitet. Das möchte ich als Herausforderung mitgeben, das wirklich jeden Morgen zu beten, bevor man, das heißt, zur Arbeit geht oder sonst, je nachdem, mit wem man halt in Berührung kommt, beim Arzt oder sonst wo. Und dann wirklich danach Ausschau halten und vertrauen, dass der Herr das wirkt. Und ich habe gemerkt, wo ich das angefangen habe, gerade wenn man eine Person ist, der das oft schwerfällt, man bekommt fast dann Angst, das zu beten, wenn man weiß, das wird dann auch kommen. Wenn man sich manchmal vor solchen dann fürchtet. Aber Gott tut es wirklich, und eben das Vertrauen liegt auch darin, nicht nur zu glauben, dass er die Situation herbeiführt, sondern auch mich dafür dann bereit macht. Richtige Einstellung zur eigenen Schwachheit. Und dieser Punkt führt jetzt aber direkt über zum nächsten, nämlich die richtige Einstellung zur Ewigkeit. Ich bin noch gar nicht alle Verse durchgegangen, ich mach's noch kurz, aber das führt uns nun in den nächsten Punkt, denn er beschreibt dann: Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Also, er ist schwach, er sieht das, er kommt in Situationen, die ihm zu viel sind. Und auch wenn Gott dann wie er es hier beschreibt, die Errettung gibt, sie werden verfolgt, aber nicht verlassen, so ist das trotzdem schwer. So heißt das trotzdem Leid. Und so können auch wir uns, oder müssen wir uns eingestehen und sagen, Trotzdem, dass Gott uns beisteht, wenn wir ihm treu sein wollen, dann führt das auch durch schwierige Situationen. Dann, ja, Paulus büßte Ansehen ein und auch das kann uns treffen. Er riskierte Gefahren und das kann uns zwar bis jetzt noch sehr wenig, aber kann auch treffen. Und er nahm auch extra einen niedrigen Lebensstandard in Kauf. Das sind Dinge, die Nachfolge Gottes nach sich ziehen können. Und er sagt auch, das ist völlig normal, denn er sagt, wir tragen das Sterben des Herrn Jesus an unserem Leib umher. Also Jesus hat das auch mitgemacht, wir sind mit Jesus verbunden, also wir erwarten mit ihm in der zukünftigen Ewigkeit seine Herrlichkeit zu teilen und müssen deshalb auch hier sein Leiden teilen. Das gehört einfach dazu. Und ein Puritaner hat das, Matthew Henry hat das in seinem Kommentar an einer Stelle mal so ausgedrückt, einfach, dass es das nicht ohne, das eine nicht ohne das andere gibt. Der Herr Jesus und das Kreuz sind in dieser Welt aneinander genagelt. Wir können nicht das eine ohne das andere haben. Das ist eben so. Das ist bei uns nicht so gravierend wie bei Paulus, aber Gott wird von uns in irgendeiner Form Opfer fordern, sei es in Form von Überwindung oder auch von Ablehnung. Natürlich muss dazu auch gesagt werden, einfach um realistisch zu bleiben, wenn man so etwas besonders fürchtet, dass man gerade vielleicht bei der Arbeit oder in der Familie besonders abgelehnt wird, wenn man treu ihnen das Evangelium bringt. Die Ablehnung ist meistens weniger schlimm, als wir das erwarten in der Furcht, wenn man da eine furchtsame Person ist. Und um nicht ein zu dunkles Bild von dem Dienst der Verkündigung zu machen, auch wenn es eben Opfer bringt, es bringt auch Freude. Das kam mir besonders, ich habe vor kurzem ein Buch angefangen zu lesen und Achtung Freudenräuber, da geht es um Freude im Glauben. Und ein Punkt davon ist, dass eine Sache, die uns die Freude im Glauben sogar raubt, ein mangelnder evangelistischer Lebensstil ist. Das heißt andersrum, es liegt Freude darin, treu darin zu sein, das Wort des Herrn zu verkündigen. Es liegt auch viel Freude darin, das will ich nicht außer Acht lassen. Aber es kostet auch etwas und das ist auch das, was uns davon abhält oftmals. Und das nennt Paulus hier, also wie er es dann zusammenfasst, der Tod ist wirksam in uns, sagt dann aber in Vers 13, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Es ist sein Glaube, seine Überzeugung, die ihn trotzdem antreibt. Und nun möchte ich die restlichen Verse einmal vorlesen, die wir jetzt voll betrachten. Nochmal 2. Korinther 4, 13 bis 5, Vers 10. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer himmlischen Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. In diesen Versen offenbart uns nun Paulus seine Einstellung zur Ewigkeit, zum Leben nach dem Tod. Und wir sehen auch, was das wirklich in ihm auslöst, in Vers 13. Darum, weil wir das glauben, reden wir auch. Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Vers 6, darum sind wir allezeit getrost. Vers 9, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Also ihr seht, alles, was nach diesem Darum steht, ist genau das, was wir erreichen wollen. Darum reden wir, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Darum sind wir getrost und suchen bei dem Herrn unsere Ehre. Das ist, wo wir hinwollen. Und er zeigt uns quasi, wie wir dorthin kommen. Die Frage ist nun nur, er sagt, diese Gedanken oder diese Einstellung bringt das in ihm hervor. Aber wie bringt es das in uns hervor? Und was er letztlich sagt, ist eigentlich ein logischer Schluss. Weil er das wirklich glaubt, weil er glaubt, die Botschaft, die ich verkündige, dass der Sohn Gottes Mensch wurde und für unsere Schuld gestorben ist am Kreuz und damit uns eine völlige Vergebung und Frieden mit Gott anbietet, weil ich das wirklich glaube, darum sage ich das auch weiter. Und ich meine, das kann ja jeder auch logisch nachvollziehen. Das ist das größte Geschenk, das mir jemand machen kann, nur wenn man es ihm weitererzählt. Also erzähle ich das auch weiter. Denn darum, wenn ich ihnen das erzähle und sie das glaube, bekommen sie dadurch die Möglichkeit, einmal im Himmel zu sein. Und wenn nicht, gehen sie ewig verloren. Wir sehen diesen Drang dahinter. Diese Botschaft ist die wichtigste Nachricht, die gerade die seit Jesu Leben und Tod durch die Welt getragen wird. Und wer das wirklich glaubt, dem muss es ja am Herzen liegen, das weiterzugeben. Und er denkt eben speziell dann auch darüber nach, eben über die Gedanken, wir werden sie noch genauer betrachten. Ja, wie gesagt, in der Ewigkeit wird erst der Wert dieser Sache wirklich sichtbar werden. Und dort wird mir erst das richtige Leben verheißen. Also kann ich ja hier diese Opfer auf mich bringen und so weiter. Und wir verstehen den logischen Schluss, aber wir spüren auch, dass das bei uns oft nicht so funktioniert, wie es das sollte. Und deshalb habe ich hierin auch besonders betrachtet, er sagt uns auch ein paar Dinge, ganz speziell, wie er damit umgeht, mit diesen Wahrheiten. Wie er wirklich in diesem Glauben auch lebt. Und das sind einfach ein paar Dinge, die ich kurz anschneiden will. Das Erste, was er immer wieder sagt, ist, er redet nicht davon, wir glauben, sondern wir wissen. Es ist ein Wissen, es ist absolut kein Zweifel daran. Das ist so. Die Welt geht aufs Verderben, jeder Einzelne geht ins Verderben. Auch ich ging mal ins Verderben, aber in Jesus wird jedem völlig umsonst die Errettung angeboten. Das ewige Leben. Und er kann sagen, ich weiß, weil ich das glaube, dass ich einmal im Himmel sein werde. Weil wir das wissen. Und in Vers 5 wieder. Denn wir wissen, dass wir einmal dann ein neues Leben, ein neues Zuhause und einen neuen Körper, das schauen wir uns noch an, im Himmel haben werden, wo alles in alle Ewigkeit perfekt und himmlisch sein wird. Wir wissen das. Es ist kein Zweifel. Und das ist natürlich die erste Frage. Sind bei mir irgendwelche Zweifel daran? Ja, kämpfe ich mit Zweifeln? Vielleicht darin, dass ich noch gar nicht ganz wirklich bekehrt bin? Habe ich wirklich diese Gewissheit, ich bin wirklich gerettet und einmal beim Herrn? Das sollte sich jeder hinterfragen. Und das kann entweder sein, weil man noch nicht wirklich bekehrt ist, oder eben, dass eben man mit Zweifeln geplagt wird, eine Anfechtung, ja, möglicherweise vom Bösen, die man dann eben mit, auch wiederum nur, der man nur mit Gebet begegnen kann und dem Herrn bitten, Herr, gib mir noch diese Gewissheit, denn wir sehen, es kennzeichnet einen Gläubigen zu wissen, was kommen wird. Das nächste, er sagt extra in Vers 18, oder ich lese ab Vers 17, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Also dieses, das eine ist, wir müssen es wissen, wir müssen gewiss sein. Aber der nächste Punkt, der dann noch fehlt, ist, wir müssen drauf sehen. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Nun, was ist jetzt sichtbar, was ist unsichtbar? Allgemein, das Sichtbare ist natürlich diese Welt, was uns umgibt. Und das, was uns dann halt auch oft davon abhält. Das sind einerseits das sichtbare Leben hier, das man erstreben kann. Sichtbare, ja jetzt sichtbare Lohn, sichtbarer Wohlstand, sichtbares Wohlergehen. Auf der anderen Seite auch die sichtbaren Umstände und die sichtbaren Gefahren, die man fürchtet. Ja, das Sichtbare. Aber er schaut auf das Unsichtbare. Zukunftsverheißungen, die Ewigkeit. Den Herrn, wir sehen ihn noch nicht. Den Himmel, wir sehen ihn noch nicht. All die Auswirkungen, die wirklich letztendlich erstrebten Auswirkungen von dem, was wir tun sollen, wir sehen sie noch nicht. Und er sagt, wir schauen aber auf das Unsichtbare. Und das heißt natürlich, wir richten unseren Sinn ganz da drauf. Und ja, er richtet seinen Sinn darauf, wir müssen unseren Sinn ganz bewusst darauf richten. Und das kommt mehr und mehr hier durch. Auch später sagt er dann wieder in Vers 7, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben aus Glauben, wir wandeln. Also, wir tun, was wir tun, auf Grundlage dessen, was wir glauben und nicht auf Grundlage dessen, was wir sehen. Wie? Nun, auf der einen Seite, indem man sich das wirklich immer wieder bewusst neu vor Augen führt. Und da ist auch der Vers wichtig, in Vers 16. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert, indem er eben Tag für Tag neu darauf ausgerichtet wird, in den Gedanken. Das hatten wir auch in Kapitel 3 schon gesehen. Das geschieht speziell durch das Konzentrieren auf biblische Wahrheiten und das Lesen im Wort. Und das muss Tag für Tag geschehen, dass man sein Denken neu ausrichtet und vor den Herrn tritt und ja sein Denken dort neu ausrichtet. Einerseits so, dass langfristig etwas verändert wird, andererseits aber auch in der Situation, wo man eben herausgefordert ist, jetzt im Glauben oder im Schauen zu wandeln. Und das können wir wieder auch ganz besonders auf unsere Dienstsituation anwenden. In dem Moment, wo du herausgefordert bist, okay, hier ist jetzt eine Möglichkeit, Zeugnis zu geben, bist du eigentlich herausgefordert, jetzt eine Entscheidung zu treffen, aus Glauben oder aus Schauen? Schauen, das ist unangenehm, und so weiter, alles, was man eben rein menschlich jetzt erwartet und fürchtet, oder im Glauben, ich stehe hier mit dem wertvollsten Geschenk und kann das dieser verloren gehenden Person anbieten. Und so gilt es auch in diesem Moment bewusst die Entscheidung zu treffen, zu glauben. Also nicht nur sich durchzuringen, sondern sich in diesem Moment selbst nochmal bewusst zu machen, ja, diese geistlichen Wahrheiten. Und vom Missionswerk Heukelbach wurden da einmal in einer Schulung 4 Dinge angegeben oder Beispiele, die man sich dann zum Beispiel in so einer Situation ins Bewusstsein rufen kann. Nämlich erstens, Gott ist souverän über diese Situation gerade. Er hat sie herbeigeführt, er wird hindurch und auch alles weitere führen. Gott ist der Schöpfer und damit ist er auch der Schöpfer dieser Person und damit ist er Herr über sie. Er entscheidet über sie und dem gegenüber ist er sie verantwortlich. Drittens, Gottes Wort ist kräftig. Auch hier, es bewirkt Wunder, wenn es verkündet wird und der Geist die Kraft eben hinzugibt. Und viertens, Gott sendet mich. Gott hat mich ausgesandt, das zu tun. Und also wird er mich auch führen und bewahren. Und das sind Glaubenspositionen, die man ganz bewusst einnehmen muss, wenn man sich fürchtet. Das sind nur Beispiele. Und das gilt natürlich auch für eben diese ewigen, ja, und wir werden ja hier im Blick auf die Ewigkeit gerichtet. Ja. Sich bewusst darauf ausrichten, mein Leben, für das ich eigentlich lebe, ist nicht hier, sondern dort. Und diese Person, egal wie gut sie hier geht, muss dort gerettet werden, denn wenn sie verloren geht, ist sie, egal wer, elender dran als ich. Und so weiter. Es gilt bewusst, diese Glaubenspositionen immer wieder neu für sich zu beanspruchen. So viel zu den Stellen, wo uns Paulus sagt, wie er damit umgeht. Und nur noch speziell wollen wir den Blick darauf richten, ja, wovon er denn hier genau spricht. Was sind denn nun die Dinge, die ihn antreiben? Seine Einstellung zur Ewigkeit speziell. Und das ist ja eine oftmals schwere Sache. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, es fällt uns allen oftmals schwer, wirklich mit dieser reinen Hoffnung auf dort zu leben. Denn wenn wir das tun würden, dann würden wir in keiner Form an die Dinge dieser Welt gekettet sein. Wenn wir wirklich, und wenn, dann ja, Glückwunsch. Aber ich denke, wir können darin alle noch wachsen, mehr im Blick wirklich auf die Ewigkeit zu leben. Warum fällt uns das oft schwer? Nun, in 1. Korinther 2, Vers 9 wird nicht umsonst gesagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also es hat keiner gesehen und es kann sich keiner vorstellen, was Gott den Gläubigen im Himmel zubereitet hat an Herrlichkeit. Und das ist einerseits gut und auf der anderen Seite ein Problem. Denn wenn wir es uns vorstellen könnten, dann würde es, oder rein menschlich gedacht, würde es uns leichter fallen, uns wirklich darauf zu freuen. Aber es geht nicht, denn es ist in keines Menschen Herz gekommen, was dort wirklich auf uns wartet. Und eigentlich ist es aber letztlich wiederum gut, denn unser Problem ist, wir sind noch in dieser Welt und denken eben zu fleischlich. Und man kann es vielleicht vergleichen damit, oder das ist zumindest der Vergleich, der mir kam, als wir Kinder waren, konnten wir viele Dinge nicht verstehen, an denen Erwachsene Freude haben. Zum Beispiel ewig am Kaffeetisch zu sitzen und nur zu reden, wenn man doch spielen könnte. Also einfach, weil sie noch nicht reif genug sind, Kinder, verstehen sie nicht, warum sie daran Freude haben. Und ich bin überzeugt, so ist es auch mit der Ewigkeit. Und darum gibt uns Gott keinen vollen Einblick. Wir können es nicht nachvollziehen. Aber dank dem Herrn, wir werden es nachvollziehen können, sobald wir dort sind. Also, wir können keine vollständige Vorstellung davon haben. Und doch gibt uns hier Paulus manche Blickpunkte, auf die wir doch unsere Augen richten können in Richtung Ewigkeit. Genau. Er gibt uns manche Blickpunkte und doch muss gesagt werden, die Freude und Erwartung des Ewigen muss letztlich uns, weil wir eben zu unreif sind und von Natur aus fleischlich, muss uns der Geist Gottes lehren. Deshalb, wenn diese Dinge nicht diese Begeisterung hervorrufen, die sie sollten und du das seltsam findest, das ist rein menschlich gesehen normal. Aber wer gläubig ist, hat den Geist Gottes und der will das in dir wirken. Und darum auch hier wieder das einzige Mittel, wir müssen darum beten. Es wird ohne Gebet kein Gelingen in dieser Sache geben. Wir müssen bitten, dass der Herr uns durch seinen Geist die Augen dafür öffnet, was wirklich wertvoll ist. Dass wir auf der einen Seite diese Welt satt werden, dass wir es nicht mehr rein nach den Dingen dieser Welt gieren und auf der anderen Seite immer mehr Gott verlangen und hier schon kennenlernen und verlangen. Und daraus wächst dann auch diese Freude darauf. Und ja, eben, die Vorfreude darauf. Und einfach ein Punkt, den ich hier zumindest kurz einwerfen will, bevor ich diese Dinge aufzähle. Die Bibel gibt uns manche wenige Einblicke, aber es gibt andere Menschen, die wollen uns mehr Einblicke geben. Nämlich Menschen, die behaupten, sie waren schon mal im Himmel oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hier dem nachläuft, aber einfach um es gesagt zu haben, Nahtoderfahrungen sind nie real. Nie. Gar nie. Nahtoderfahrungen kommen nie von Gott, sondern immer vom Bösen. Was Gott uns sagen wollte, steht in der Bibel und alles, was darüber hinausgeht, ist erstens, ja, wenn man es wirklich genau untersucht, fällt es völlig unten durch unter der Herrlichkeit, die uns die Bibel zeigt. Und auf der anderen Seite, es ist niemals etwas, das Gott gibt. Es war nie seine Art, auf diese Weise Menschen Offenbarungen zu geben. Und Gott gibt heute allgemein keine Offenbarungen. Deshalb brauchen wir nicht erwarten, dass er es auf diese Weise tut. So, aber nun zu den Dingen, die Paulus hier noch nennt. Das erste, worauf er sich freut, in Vers 14, einfach bei Gott zu sein. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Und das ist die Vision, die uns auch meistens gegeben wird. Ich meine, wir wissen nicht, wie es im Himmel sein wird, aber wir wissen, dass Jesus dort ist. Wir wissen, dass der, zu dem wir hier beten und dem wir hier dienen wollen und für den wir hier auch Leiden auf uns nehmen, den sehen wir dort dann. Dem begegnen wir von Angesicht zu Angesicht. Und das ist seine Hoffnung. So wird es dann auch in 1. Thessalonicher 4,17 ausgedrückt, wo auch dann die Entrückung beschrieben wird. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist die Hoffnung, die gegeben wird. Und dieses Verlangen wächst mit der Liebe zum Herrn. Das hatten wir jetzt auch am vergangenen Sonntag sehr ausführlich und sehr gut vom Simon, die erste Liebe. Und je mehr diese wächst, desto mehr wächst auch dieses Verlangen, wirklich beim Herrn zu sein. Desto mehr wächst wirklich eine Freude, eine Vorfreude nur darauf, dort zu sein, wo der Herr ist. Und wem diese Vorfreude eben mangelt, der muss eben ja genau das befolgen, was auch der Simon am Sonntag gesagt hat. Nämlich diese Liebe schüren, diese Liebe suchen dem Herrn gegenüber. Und damit einhergeht auch die Freude, das sehen wir auch hier an der Anbetung Gottes, Vers 15, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Also im selben Atemzug bringt er zum Ausdruck, er seine Hoffnung ist, dadurch, dass Menschen gerettet wird, und seine Freude daran, dass Gott dadurch umso mehr gedankt wird, dass umso mehr Gott verherrlicht wird. Er freut sich an der Anbetung Gottes. Und je mehr wir lernen, uns daran zu freuen, und das geht natürlich damit einher, Gott zu lieben. Wenn wir ihn lieben, dann freuen wir uns, wenn er verherrlicht wird und angebetet wird. Und das ist etwas, das können wir hier schon lernen. Und das ist ein Teil davon, dessen, was dort sein wird, dass wir hier schon lernen können, nämlich durch die Liebe Gottes, diese Freude daran zu empfinden, den Herrn zu verherrlichen, denn das werden wir in alle Ewigkeit tun, Gott anbeten. Darum sollten wir hier schon lernen, uns daran zu freuen. Und das ist wirklich, und das ist möglich, und das wirkt der Geist. Aber das ist auch etwas, was geübt sein muss und was einerseits Gebet erfordert, was der Geist bewirken muss, aber auch etwas, was man von ganzem Herzen suchen muss, diese Verbundenheit zu Gott aufzubauen, um wirklich diese gottgewirkte Freude in seiner Herrlichkeit zu haben. Und je mehr ich mit Gott lebe, desto mehr wird diese Freude an seiner Ehre auch wachsen. Das ist vielleicht etwas, was, wenn man das noch nicht so empfunden hat, vielleicht manchmal sogar für mich zumindest, kenne ich das, schwer ist vorzustellen, aber etwas, was doch der Geist Gottes in uns wirken will. Bei Gott sein, das Erste, worauf er sich freut. Und das Nächste, was er dann sehr ausführlich beschreibt, dann in Kapitel 5, ist der neue Leib, den er haben wird. Das wird hier etwas bildlich ausgedrückt, aber Spätestens in Vers 6 wird es aufgelöst, was mit Zelt gemeint ist. Also hier steht ja, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Das gilt natürlich allgemein symbolisch für unser Leben hier und unser Leben dort. Gedenken wir daran, Paulus war Zeltmacher, darum wahrscheinlich diese Symbolik. Was ist ein Zelt? Ein Zelt ist, ein Zelt ist vorübergehend, baut man auf, um es irgendwann wieder abzubauen. Ein Zelt ist zweckmäßig, das schlägt man auf, um ein Dach über den Kopf zu haben. Ein Bau hingegen ist beständig. Und er sagt, dieses Leben hier ist wie Zelten auf der Reise zum Himmel. Allerdings wird dann in Vers 6 aufgelöst, dass es ganz speziell um den eigenen Körper geht. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Und die Schlachtübersetzung tut es auch in Vers 4 etwas auflösen durch diese Anmerkungen in eckigen Klammern. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert. Also er vergleicht ja unseren Körper mit einem Zelt. Warum? Ein Teil der biblischen Erwartung ist, oder der Verheißung ist, also wir leben hier in einem Körper, der stirbt, der völlig natürlich vergeht. Und uns wird aber verheißen, dass wir ewig leben werden bei Gott. Und das bedingt, und das sagt uns die Bibel auch klar, dass es das geben wird, einen Körper, der nicht vergeht. Und die Bibel sagt an mancher Stelle ganz klar, dass wir einen neuen Körper bekommen werden. Am klarsten in 1. Korinther 15. Ja, da wird speziell diese Frage diskutiert. Ich lese kurz ab Vers 35, 1. Korinther 15. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenlose, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und so kommen nun mehrere Vergleiche, auf die jetzt nicht näher eingehen werden, und ich lese ab Vers 42 weiter. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Also ein neuer Körper. Mit diesem neuen Körper ist auch seine Hoffnung verbunden. Aus mehreren Gründen. Der eine ist natürlich eben diese Vergänglichkeit, ja, das Leiden. Wahrscheinlich hatte Paulus auch ein Augenleiden. Das wird von vielen Gelehrten aus diversen Bibelstellen geschlossen. Und klar, an sowas leidet man, wenn man große körperliche Gebrechen hat. Das gibt Einschränkungen, das gibt Schmerzen. Was Paulus aber noch mehr gemeint haben wird, worauf er sich freut, ist, die Sünde los zu sein. Das wird ja in Römer 7 besonders ausgeführt. Nur um das auch nochmal zu lesen. Römer 7, Verse 24 bis 25. Und er beschreibt davor eben, wie er darunter leidet, dass er immer noch unter diesem Drang der Sünde, der immer noch in ihm ist, obwohl er eigentlich Gott folgen möchte, den jeder Gläubige kennt. Jeder natürliche Mensch hat von Natur aus nur den Drang zur Sünde, aber wenn ein Mensch bekehrt wird, gibt Gott ihm den Geist und der bewirkt dann den Drang zum Guten. Allerdings ist der alte Drang noch da, solange wir in diesem Körper sind. Das macht Paulus in Römer 7 sehr deutlich und darunter leidet er. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also mit diesem Körper ist noch dieser alte Drang zur Sünde verbunden. Und den wird er und wahrscheinlich jeder Gläubige am meisten sich danach sehnen, den endlich los zu sein. Dieses alte, sündige, falsche Denken. Und das ist wahrscheinlich eine der Sachen, die wir auch noch gerade als Gläubige noch am besten greifen können. Unsere Sündhaftigkeit hindert uns ja auch daran, uns wirklich auf Gott zu freuen und an Gott zu freuen. Und darum ist es nur normal, dieses Sehnen zu haben, endlich weg, los zu sein davon, endlich die heiligen Verlangen auch zu haben, die sich gebühren, nicht mehr dieses Verlangen zum Bösen, zum Weltlichen, zum Fleischlichen. Das wird weg sein. Das ist seine Erwartung. Er wird endlich so sein, wie er sein soll. Es wird nicht mehr alles eingetrübt sein durch falsche Gedanken, durch Streit, durch Schwachheit, Schmerzen und so weiter. Das ist ein großer Teil seiner Hoffnung. Und damit einhergeht, auch hier erwähnt, denn er wird dann noch etwas deutlicher, ab Vers 2, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Und was er hier durch Symbolik etwas anschneidet, ist die Lehre der Entrückung. Ja, also er ist in seinem Leibeszelt und er wünscht sich, überkleidet zu werden. Denn das ist wiederum ja eine Verheißung, die uns Gott in der Bibel gibt. Und diesmal lese ich es in 1. Thessalonicher 4,17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen, also den bereits Gestorbenen, entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist eben dieses Versprechen Gottes, wenn einmal, ja, es wird ein Ende kommen und gewisse Dinge, die am Ende kommen, eine Trübsalzeit und ein paar Dinge, die speziell vorhergesagt sind. Wir wissen nicht genau, wann das startet. Aber wir wissen, wenn das startet, wird Gott die übrigen Gläubigen, die auf Erden sind, direkt in den Himmel nehmen. Kurz bevor ja, das Ende kommt. Das ist das Versprechen, was hier klar beschrieben wird. Und Paulus bringt in 2. Korinther 5 zum Ausdruck, das wünscht er sich, dass ihm das passiert. Nun, es ist ihm leider nicht passiert. Wir haben noch die Chance darauf. Eine weitaus bessere als Paulus, dass uns das passiert. Denn, ja, er sagt, er würde einfach lieber direkt dorthin zu kommen, als eben erst sterben zu müssen. Ja, klar, wer will sterben? Niemand will sterben. Sterben ist, ja, wird nicht umsonst als der letzte Feind bezeichnet. Und das gibt aber, dadurch gibt diese Verheißung aber auch einen ganz anderen Blick, weil wenn man den Wunsch hat, beim Herrn zu sein, und das immer damit verknüpft wäre, das bedeutet, sterben zu müssen und dann quasi sterben zu wollen. Nein, es gibt uns damit ein ganz anderes Bild, nämlich die Hoffnung darauf, dass wirklich der Herr eben ja das neue Zeitalter anbrechen lässt und uns direkt in den Himmel aufnimmt, dass wir ohne Tod direkt zu ihm gehen können. Und das ist nochmal eine weitaus schönere und angenehmere Erwartung als eben die Erwartung des Sterbens. Und darum wünscht er sich das umso mehr. Und das ist auch eine Wahrheit, die uns geoffenbart und gegeben ist, damit wir uns daran und darauf freuen, entrückt zu werden. Es wird einmal vorbei sein und möglicherweise wirklich in einem Moment bei der Entrückung. Natürlich gilt auf der anderen Seite auch, wer in einem Moment stirbt, ist auch direkt bei dem Herrn. Und doch ist die Hoffnung auf die Entrückung die weitaus schönere. Und so freut er sich eben auf dieses neue Leben, auf den neuen Leib, dann bei Gott zu sein. Und den letzten Gedanken möchte ich noch anschneiden. Er lebt auch in Erwartung des Gerichtes. Ab Vers 9, darum suchen wir unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Also das ist das Nächste, was er mit seiner lebendigen Erwartung der Ewigkeit verbindet, eben dieses einmal vor Jesus stehen und Rechenschaft ablegen zu müssen. Nun, ich werde das nicht mehr ganz ausführen, aber wir wissen aus der Bibel, jeder Ungläubige wird einmal vor Gott als vor ein Gericht zitiert werden. Und dort wird dann jedes Vergehen aufgeführt werden und es wird ein gerechtes Urteil gefällt werden. Und auch wenn die Schwierigkeit wohl mit höchster Wahrscheinlichkeit die Schwere des Gerichts unterschiedlich sein wird, so wird doch jedes ewig sein. Jedes wird ewig sein, denn jede Sünde verdient ewige Strafe. Das ist ganz klar in der Bibel geoffenbart. Wer aber an Jesus glaubt, dem sind diese Sünden vergeben. Der wird nicht mehr für seine Sünden zur Rechenschaft gezogen werden. Nicht, weil er weniger hat, sondern einfach, weil Jesus dafür schon zur Rechenschaft gezogen wurde. Aber wir wissen, wir werden einmal von Jesus beurteilt werden für das, was wir seit unserer Bekehrung getan haben. Wir werden beurteilt werden, was wir Gutes und Böses getan haben. Also, ja eben, Gutes und Schlechtes. Das wird dann offenbar werden, wie wir dem Herrn gedient haben, mit welcher Motivation und natürlich überhaupt, ob wir es getan haben. Und Paulus lebt mit dem Wunsch, und das ist jetzt die letzte Stelle, die ich noch anschauen möchte, Matthäus 25. Dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten, ab Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr, dieser Knecht, und hält Abrechnung mit ihnen, und er, also das ist dieses Gleichnis, wo der Herr eben sagt, ein reicher Mann zieht fort, um die Königswürde zu erlangen und gibt drei Leuten jeweils ein Talent, also ein Geldstück. Beziehungsweise in Lukas ist das, wo er jedem eins gibt, und in Matthäus ist das, wo er dem einen zehn, dem anderen fünf, dem anderen eins gibt, aber er gibt jedem eben etwas. Und sie sollen damit wirtschaften. Das ist eben das Beispiel dafür, wie wir mit, ja, wie wir eben dem Herrn dienen sollen, solange wir auf ihn warten, wie auch sie gewartet haben. Und dann wird beschrieben, was geschieht, wenn dieser Herr wiederkommt. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knecht, kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und das ist eben, das ist das, worauf Paulus sich freut. Paulus will das hören einmal von Jesus: Recht so, du guter und treuer Knecht. Und im Gegensatz dazu, der mit dem einen, der hier natürlich ein falscher Gläubiger ist, zu dem es heißt, du böser und fauler Knecht. Nein, er will hören, recht so, du guter und treuer Knecht, und will so viel wie möglich dem Herrn geben zu seiner Ehre und eben sein Lob empfangen, weil er eben ihm gefallen will anstatt Menschen. Und das treibt ihn dann hier eben, die Dinge zu tun, die ihm da dann vor dem Thron dieses Lob bescheren werden. Und diese Dinge sind es eben, die Paulus antreiben, hier schon für die Ewigkeit zu leben, diese Erwartung endlich, dass dort eben erst sein richtiges Leben ist, mit seinem anderen Leib, und da, dieses Leben wird schön sein, darum will er sich nicht dieses schön machen, sondern das zukünftige. Und vor diesem Gericht und vor diesem Herrn will er einmal gut dastehen, anstatt vor den Menschen hier. Das ist das, was ihn treibt. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Das sind die Dinge, von denen er sagt, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Er glaubt das und er schaut darauf, auf diese Dinge. Und nochmal vom Anfang, meine Ermutigung ist, diese Dinge sind es, wenn sie unsere Einstellung werden, unser Denken prägen, die uns fähig werden lassen, auch dem Herrn treuer und mehr zu dienen, beziehungsweise dazu antreiben werden. Und darum die Ermutigung, diese Dinge mitzunehmen und wirklich auch bewusst im Gebet zu bewegen und auch darum zu bitten, dass der Herr uns darin wachsen lässt, mehr diese Einstellung zu haben, zu hegen und davon getrieben zu sein. Wie gesagt, wir können sie nicht von selbst erzeugen. Und doch haben wir auch die Verantwortung, bewusst unsere Gedanken darauf zu richten, und auch bewusst im Glauben zu leben. Und ja, ich hoffe, ich bete, dass der Herr dadurch auch diese Veränderung in uns bewirken wird, dass wir ähnlich gebraucht werden wie Paulus. Amen.